Ja, freue mich hier zu sein bei der Erich Fromm Gesellschaft, weil Erich Fromm war für mich auch für meine Politisierung sozusagen sehr wichtig, sehr frühzeitig in den frühen 80er, Mitte der 80er Jahre und habe selten Gelegenheit sozusagen mich darauf mal wieder zurück zu besinnen. Hört man das nicht so? Ich muss ganz nah rangehen. Alles klar. Dankeschön. Ja, und jetzt wurde angekündigt sozusagen, wir wollen heute über die Gegenstrategien sprechen. Ich möchte allerdings nicht sofort in die Gegenstrategien springen, weil das wäre ein bisschen voluntaristisch so hoppla hopp, jetzt machen wir was, sondern ich muss schon noch mal einmal zurückgehen und unseren eigenen Ansatz sozusagen, wie wir zu diesen Gegenstrategien dann auch kommen, kurz erläutern. Würde also sonst jetzt noch mal ganz kurz, naja, oder mittelkurz die Komplexität schon noch mal aufmachen. Unsere Leitfrage dabei war, warum kann eigentlich gerade jetzt das Phänomen des Aufstiegs der radikalen Rechten in Europa und eigentlich müsste man sagen ja auch global, aber da wird dann der Vergleichsmaßstab doch sehr schwierig, deswegen bleibe ich mal in Europa. Warum wird es gerade jetzt so bedeutsam? Und zur Beantwortung dieser Frage wollte ich kurz nochmal auf unsere These von einer verallgemeinerten Kultur der Unsicherheit eingehen, die ganz unterschiedliche Dimensionen umfasst und in einem Zusammenhang steht mit dem, was wir organische Krise des alten neoliberalen Projekts nennen, also einer Krise der Gesellschaft. Dabei geht es um Verunsicherung sowohl in der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft oder Region, der Perspektive, ja, der eigenen Geschichte, es wurde angesprochen, der Würde des Lebens, der Lebensläufe, der Identität, der Geschlechtlichkeit von Lebensweisen. Unser empirisches Material beruht dabei auf einem Forschungsprojekt in Kooperation mit der Hochschule Stendal in einer Stadt oder Region, muss man sagen, die einst Hochburg der Linken waren, also der Partei Linken. Jetzt ist sie Hochburg der AfD. Das Folgende bezieht sich aber auch auf hunderte von Haustürgesprächen, die wir im Rahmen von Pilotprojekten für organisierende Initiativen in benachteiligten Vierteln geführt haben. Bundesweit und natürlich auch zahlreiche Workshops, Gespräche und so weiter mit Kolleginnen aus anderen Ländern, Österreich insbesondere, Dänemark, Frankreich, die ganze Palette durch. Obwohl Parteien wie die AfD oder der Front National, der jetzt Rassemblement heißt, und Bewegungen wie Pegida mehrheitlich immer noch von Gruppen aus der etablierten Mitte oder dem Kleinbürgertum, überwiegend Männern, wir haben es gehört, getragen werden, sprechen sie mittlerweile auch einen relevanten Teil von Arbeiterinnen und Erwerbslosen an. Didier Ribon nennt deren Wahlentscheidung für die radikale Rechte einen Akt der politischen Notwehr, um überhaupt noch irgendwie im politischen Diskurs vorzukommen, wenn auch nur negativ, in einer negativen Selbstaffirmation. Das trifft durchaus auch für die Bundesrepublik zu. Von der Sozialdemokratie, sagen wir mal, vergessen, enttäuscht von der Wirkungslosigkeit der mittlerweile etablierten Linken, wenden Sie sich eben einer machtvollen neuen Erzählung zu, der Verteidigung der hart arbeitenden Menschen, der Nation, der Kultur, gegen andere, den Islam, die Flüchtlinge, die Globalisierung, die Schwulen, die moralisierenden 68er und so weiter. Die Verbreitung rechter und rassistischer Einstellungen ist ja nun wirklich nicht neu und gut erforscht, in den 90ern rauf und runter. Auch hier wurden ja einige Sachen vorgestellt. Aber doch war es so, dass auch in den 90ern ja schon der Aufschwung sozusagen der radikal rechten oder rechtspopulistischen Parteien in Westeuropa begann. Es gab eine Ausnahme, unter anderem, nämlich die Bundesrepublik. Das hat mit ihrer Geschichte zu tun. Das hat sich, wie alle wissen hier, natürlich geändert. Das muss man erklären, wie es dazu kommt. Und in der polarisierten Debatte über, wie es dazu kommt, wird ganz oft so hin und her geworfen, sind es die sozialen Fragen oder ist es der Rassismus? Mit Stuart Hall könnte man entgegnen, das Problem ist nicht, ob die ökonomischen Strukturen für rassistische Spaltungen relevant sind, sondern wie beide verknüpft sind. Auch ist nicht fraglich, ob Menschen rassistische Zuschreibungen vornehmen, sondern welches die spezifischen Bedingungen sind, unter denen diese Muster so eine starke Bedeutung und historische Wirksamkeit bekommen. Also zu unserer These. Das Jahr, irgendwo muss man anfangen, das Jahr 1989 ist Ausdruck eines historischen Bruchs, der seinen Ausgang mit der Krise des Fordismus der Nachkriegszeit 20 Jahre zuvor schon nahm. Wir erlebten mit der samtenen Revolution in der Tschechoslowakei und der DDR nicht nur den Zusammenbruch des SED-Staates und später des gesamten real existierenden Sozialismus in Ost- und Mitteleuropa, sondern auch die Abwicklung des westdeutschen und westeuropäischen Fordismus. Der Osten wurde zum Experimentierfeld neoliberaler Flexibilisierung und Prekarisierung mit Schocktherapien in Osteuropa und so als Kombinationspunkt der Treuhand im Ostdeutschland. Die Erfahrungen wurden nach und nach transferiert. Der Druck der neuen innerdeutschen und europäischen Peripherie veränderte auch die Kräfteverhältnisse im Westen. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Verallgemeinerung der Kultur der Unsicherheit. Die Agenda 20 steht natürlich emblematisch dafür, aber entsprechende Workfare-Programme, so nannte man die, gab es schon früher oder dann auch später in fast allen Ländern Europas und der USA. Die Angst vor dem Abstieg wirkt auch in der vermeintlich gesicherten Mitte. Die erleben, wie das Sicherheitsnetz ausdünnt und zugleich die Anforderungen der Arbeit und im Privaten anwachsen. Die Gewerkschaften konnten dem nur wenig entgegensetzen, was zu verbreiteter Vereinzelung und Rückzug ins Private oder zur Anpassung und auch zu rascher Vermehrung psychischer Erkrankungen führte. Die Prekarisierung der Arbeit, so Klaus Dörre, wird zur Produktion gefügiger Arbeiter und Bürger genutzt. Der implizite gesellschaftliche Vertrag, nämlich harte Arbeit gegen gesellschaftliche Absicherung und Anerkennung, wurde einseitig aufgelöst. Diese Erfahrung führt zu Enttäuschungen und auch zu Aggressionen, die auf Gruppen gerichtet werden, die die Zumutungen scheinbar umgehen oder vermeintlich weniger leisten müssen und trotzdem irgendwie gut leben. Etwa Geflüchtete, Arbeitslose, Sozialhilfeempfängerinnen, die also Geld ohne Leistung erhalten. Diese Begründungsfiguren sind gerade nicht auf Modernisierungsverlierer beschränkt. Das ist auch oft ein Duktus, der in der Debatte mitläuft. Das sind die Modernisierungsverlierer. Sondern es findet sich insbesondere bei jenen, die sich vom Abstieg entweder bedroht fühlen oder sogar bei denen, die in ihrer Selbstwahrnehmung zu den Leistungsträgern der Gesellschaft gehören, die also ihre sozioökonomische Position halten oder sogar verbessern konnten, aber um den Preis erhöhter Arbeitslast, ausufernder Arbeitszeiten und hoher kraftzehrender Flexibilität. Oliver Nachtwey fand dafür das Bild der Rolltreppe, die nach unten fährt. Man darf nicht stehen bleiben, will man nicht abgleiten und man muss sich ganz schön anstrengen, wenn man gegen die Fahrtrichtung sogar ein bisschen nach oben kommen will. Oben ankommen sind sowieso die wenigsten und der Eintritt in die oberen Klassen ist versperrt. Die Vermögenden schotten sich ab. Es kommt damit zur dramatischen Zunahme nicht nur der ökonomischen Ungleichheit, sondern es werden regelrechte Respektabilitätsgrenzen gezogen. Vor allem von oben. Die etablierte bürgerliche Klasse produziert populäre Bilder, Stichwort Sarrazin, die eine autoritäre Erziehung der Erwerbslosen, der Migranten, der subalternen Gruppen generell legitimieren sollen. Konservative wie Paul Nolte sagten schon vor mittlerweile fast 20 Jahren, scheuten sie sich nicht davor, die verschärfte Polarisierung nicht nur von Einkommen und Macht und Bildung und Konsum als Neukonturierung der Klassengesellschaft zu bezeichnen. Angewidert von dem selbst entworfenen Bild der gefährlichen Klassen, plädiert er eher sogar für mehr Klassenbewusstsein der bürgerlichen Klassen gegenüber den Unterklassen. Teile der bedrohten Mitte, aber auch der benachteiligsten Teile des Prekariats, machen sich diese von oben gezogenen Respektabilitätsgrenzen zu eigen und richten sie gegen sich selbst, also Versagens- oder Schuldgefühle bis hin zum Selbsthass, oder und gegen andere, eben die Aufwertung der eigenen Position durch Abwertung anderer und damit das Abgrenzen gegen die weiter unten. Oft findet man beides in ein und derselben Person. Als weitere Teile einer verallgemeinerten Kultur der Unsicherheit sehen neben dieser Verunsicherung durch Prekarisierung, grob gesagt, folgende Dimensionen. Zum einen die Krise neoliberaler Geschlechterverhältnisse. Selten thematisiert in diesem Zusammenhang, halte ich aber für ganz zentral oder halten wir für zentral. Zunächst die Verunsicherung durch die Krise der männlichen Subjektivität. Neue männliche Invaliditätsformen konnten im Neoliberalismus nie verallgemeinert werden. Stichworte sind mehr emotionale Intelligenz, selbstreflexive, konkurrenzfähige Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten, Gleichberechtigung natürlich, antisexistische Diskurse etc. Vielmehr erleben viele eine Art Verweiblichung, der Anforderungen an Männer in der Arbeit bis hin zu Haushalt und Kindererziehung. Sie sollen sogar auf übermäßigen Fleischkonsum verzichten, ganz schlimm, glaube ich. Deswegen ist ja da das Revival dieser Grillzeitschriften, ist unglaublich, was sie für Umsätze haben. Ich durfte auch mal bei einer psychologischen Sitzung beiwohnen, wo Männer darüber diskutiert haben, warum ihre Würde so gekränkt ist. Und dann kam tatsächlich von Leuten, die gehobenen Bildungsstandes sind, im Prenzlauer Berg wohnen, dass zum Beispiel das dauernde Windelnwechseln sozusagen ihre Männlichkeit untergräbt. Wir lachen darüber, aber es ist offenbar ein weiter verbreitetes Phänomen, als man so denkt, selbst in diesen vermeintlich neuen und hippen Gegenden wie dem Prenzlauer Berg. Neue Flexibilitätsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt werden in zahlreichen Berufen begleitet von Erfahrungen von Frauen als Konkurrenz, während Männern zugleich immer weniger dem Familienernährungsstatus zukommt. Geschlechterhierarchien sind teilweise sogar umgekehrt. Ganze männlich dominierte Branchen und mit ihnen verbundene Formen der Naturausbeutung werden in Frage gestellt, vom Bergbau bis zur Automobilproduktion. Damit eine spezifisch männliche Form von Facharbeit, die zunehmend durch permanente neue technologische Anforderungen unter Druck gerät, immer weiter und höher Qualifikationen notwendig wird, das Gefühl, man kommt eigentlich nicht mehr mit. Also daraus ergeben sich vielfältige Erfahrungen der Unfähigkeit im Umgang mit den neuen Anforderungen und eine Sehnsucht nach vermeintlich alten und stabilen Familienbildern, Rollenteilungen und eben auch Arbeitsformen. Ein breit verankerter Sexismus und die Ablehnung veränderter Geschlechterrollen kann in einer solchen Situation eben eine starke Aufwertung erfahren. Und das erklärt vielleicht auch, weshalb der Antifeminismus so zentral ist in der autoritären Rechten und warum sie eben so männlich geprägt ist. Es gibt aber auch eine Verunsicherung durch die Krise der weiblichen Subjektivität. Emanzipationsversprechen über berufliche Eingliederung stoßen an diverse gläserne Decken, ihr kennt das, schlechtere Bezahlung und so weiter. Vor allem aber die allgegenwärtigen Flexibilitätsanforderungen erweisen sich häufig als unvereinbar mit dem Familienleben. Selbst bei einer mehr oder weniger egalitären Aufteilung der Reproduktionsarbeit oder, wenn man das an Dritte delegiert, häufig illegalisierte Migrantinnen oder eben die Oma, funktioniert das neue Familienmodell eben nicht. Aufgrund gestiegener Anforderungen in der Arbeit, aber auch an Kindererziehung und Partnerschaft, zum Beispiel den Konkurrenzdruck in den Bildungsinstitutionen, aber auch die Anforderungen an die eigene Fitness oder an Quality Time mit Kindern und Partnern, aus dieser Zerrissenheit zwischen den Fremd- und Eigenanforderungen kann eben auch eine Sehnsucht nach alten Familienbildern und der Überhöhung von Mütterlichkeit entstehen, insbesondere dort, wo die Erfahrung mit konservativen Wertvorstellungen zusammentrifft. Dies mag ein Grund, warum Frauen eine so antifeministische autoritäre Rechte wählen und ein liberaler Feminismus da zu wenig in der Lage war, diese Probleme zu artikulieren. Dann die Verunsicherung durch Veränderung und Pluralisierung von Lebensweisen. Die alte fordistische Lebensweise gilt eben nicht mehr als Normalitätsanspruch. Bei gleichzeitiger Auflösung alter Milieus, lokaler Lebenswelten, Identifikationsangebote wie Nation und nationale Kultur und wenn es nur der Fußball oder die Sprache ist, werden unterlaufen durch die EU, den Kosmopolitismus, die globale Konkurrenz, die Einwanderung und nicht zuletzt durch erzwungene Mobilität, durch die Arbeit. Besonders stark im Osten natürlich, wo die eigentlich Migrationserfahrung, könnte man sagen, enorm groß ist, weil so viele weggegangen sind. Die Erfahrungswelten des qualifizierten Facharbeiters gelten nicht länger als der Maßstab, werden verunsichert und stellenweise proletarisiert. Die überkommene Lebensweise gilt mittlerweile als spießig gegenüber einem modernisierten urbanen Lebensstil, stark akademisiert, multikulturell, multilingual, mit gendersensibler Sprache, ökologischer Lebensführung, Biokost, gar veganer Ernährung und Mülltrennung, ganz schlimm. Dazu gehört die empfundene und auch medial vermittelte Selbstverständlichkeit einer offensiven Sexualität von LGBTs, also lesbischen, Gays, Trans und so weiter, bis in die Kindererziehung hinein, sodass Heterosexualität fast schon als verklemmt gilt, so die subjektive Sicht der Befragten. Auch wenn andere Lebensweisen und Sexualitäten eigentlich objektiv nur mehr Sichtbarkeit einklagen gegenüber einem immer noch dominierenden Heteronormativität, also Männer, Frauen, Familie, Kleinfamilie. Doch wird das sozusagen als eine enorme Verunsicherung wahrgenommen und umso heftiger bekämpft. Die neuen Anforderungen werden als Druck zu politischer Korrektheit empfunden, teilweise auch tatsächlich so erlebt. Ist ja nicht so, dass es nicht auch Teile der Gesellschaft gäbe, die tatsächlich das wie eine politische Korrektheit vor sich hertragen. Dies trifft auf verbreitete Vorurteile und kann umschlagen in eine sehr aggressive Ablehnung und Intoleranz. Sicher diskutiert haben Sie auch schon die Verunsicherung des eigenen Sicherheitsbedürfnisses durch Bedrohungen von außen. Hier kombinieren sich Erfahrungen des Niedergangs sozialer Infrastrukturen, insbesondere des Bildungssystems, des Nahverkehrs, der Verwaltung und Polizei und öffentlicher Sicherheit, mit der Verschiebung von neoliberaler Verursachung auf äußere Eindringlinge, schwieriges Wort, und der Einwanderung in die Sozialsysteme, eines der großen Slogans der AfD, der Kanakisierung der Schulen und der Parallelgesellschaften, der Nafris, also der nordafrikanischen Intensivtäter, Islamisten und Terror, aber auch Bedrohung von Jobs durch europäische Reformen, ausländische Konzerne und Billigkonkurrenz im Ausland. Vielfach trifft das auf verankerte rassistische Einstellungen, die auch vor diesem Hintergrund in ihrer Bedeutung für die Einzelnen natürlich höher gewichtet werden. Hinter der auch medial verstärkten Übertreibung der vorher genannten Phänomene stehen jedoch reale Problemlagen, deren Verursachung eben entnannt wird, auch weil komplexe Zusammenhänge etwa in Nachrichten oder auch sozialen Medien auseinandergerissen werden und in einigen Fällen wieder bizarr, also mit Verschwörungstheorien etwa, zusammengesetzt werden. Schließlich noch die Verunsicherung durch Entdemokratisierung und organisierte Verantwortungslosigkeit. Wer entscheidet überhaupt über die neuen Anforderungen? Welche Lebensweisen und Identitäten werden noch repräsentiert? Wo darf ich noch mitreden, von der Familie über meine eigene Identität, wie ich leben will, bis hin zur Arbeit in transnationalisierten Produktionsketten oder unter der Despotie im Niedriglohnsektor? Der ökonomische Imperialismus lässt die Verantwortlichkeiten verschwinden. An einen übermächtigen globalisierten Markt kann man eben keine Ansprüche stellen. Die Politik scheint sich zugunsten der Märkte selbst entmachtet zu haben, erscheint nur noch als abgehoben und korrupt. Demokratie erscheint als Schauspiel ohne reale Mitwirkung und Mitentscheidung zu ermöglichen. Auch hier steht hinter der oft schiefen Formulierung der Problembeschreibung und Anschuldigungen eine reale Erfahrung. Die Erfahrung der Einflusslosigkeit und Ohnmacht, keine Kontrolle über das eigene Leben und die Lebensumstände zu haben, kann umschlagen in Rückzug und adressatenlose Wut, die zugleich mit einem extremen Fatalismus gepaart ist. Man kann ja sowieso nichts machen. Kommen die verschiedenen Dimensionen zusammen, kann sich dies manchmal zu einer an Panik grenzende Unsicherheit verdichten. Tatsächlich mobilisiert und schürt die radikale Rechte moralische Paniken. Die Subalternen werden durch diese auch medial verstärkten Paniken ermutigt, die vom Denken, vom Begreifen zunehmend abgespaltenen Gefühle in Ressentiments, rassistische Praktiken, in Kälte und Entsolarisierung zu übersetzen. Sie werden dafür belohnt mit Aufmerksamkeit und Bekümmernis von oben. Ja, wir haben verstanden, wir nehmen eure Sorgen ernst. Aber vielfach handelt es sich bei den Befragten, und es waren sehr, sehr viele, also wir haben an über 800 Haustüren in der ersten Runde geklopft, dazu sozusagen die regionalen Untersuchungen, die wir gemacht haben, und auch die Untersuchungen anderer, handelt es sich um einen bizarr zusammengesetzten Alltagsverstand, wie es bei Gramsci heißt, nicht um ein geschlossenes Weltbild, sondern um proto-ideologisches Material, schwieriges Wort, ich erkläre es, also noch nicht ideologische Impulse und Elemente des Fühlens und Denkens. Noch nicht ideologisch. Der Impuls der Unzufriedenheit ist eben noch nicht ideologisch. Dies hängt davon ab, wie er sich mit anderen Elementen artikuliert oder artikuliert wird. Die Unzufriedenheit kann in solidarische, horizontale Praxen der Selbstvergesellschaftung von unten gewendet werden, oder eben in herrschaftsförmige, hierarchische, abwertende und ausgrenzende Praxen. Es geht also nicht so sehr um rechte Einstellungen wie in den diverse Mitte-Studien, die sie jemals abgefragt und dann gehen die dann rauf oder runter, die rechten Einstellungen, sondern darum, wie bestimmte durchaus widersprüchliche proto-ideologische Impulse, Gefühle, Denkformen, Begehren und Hoffnungen, die auch unverbunden neben oder gegeneinander im Alltagsverstand stehen können, eben bizarr zusammengesetzt sind, in ein politisches Projekt eingebaut und kohärent gearbeitet werden. Das ist der Übergang. Das ist natürlich auch kein einseitiger Prozess. Diese vorideologischen Elemente werden einerseits durch die ideologischen Instanzen, etwa Medien, Parteien, aber auch in der Schule, im Betrieb, im Verein oder Familie, in fortwährenden Diskursen geformt. Andererseits schreiben sich die Einzelnen aktiv in solche politischen Diskurse ein, passen sie ihren jeweiligen Bedingungen an, dass sie durchaus tatsächlich eine mindestens relative restriktive Handlungsfähigkeit erlangen. Es ist also wichtig, die Frage, wie die Einzelnen sich einbauen in diese vorhandenen Strukturen und Diskurse und dabei sich selber formen. Zu fragen ist natürlich auch, warum linke oder solidarische Diskursangebote da weniger erfolgreich sind als andernorts, etwa in Spanien oder Griechenland. Wenn die Erfahrung solidarischer Praxen fehlt oder die Erwartung in ihr Gelingen nicht vorhanden ist, also es gibt ja gute Leute, die sagen zum Beispiel, die Linke macht das nicht schlecht oder Attac ist gut, aber ist wirkungslos, dann kann das in eine sehr eigensinnige Dissidenz führen, wie sie eben von der radikalen Rechten auch vertreten wird. Sie steht zugleich für eine konservative Bewahrung gegebener gesellschaftlicher Verhältnisse, wie für ihre partielle Infragestellung von rechts. Von kleinen Gruppen mal abgesehen, dominiert ein extremer Fatalismus, der um seine Machtlosigkeit gegen die da oben ja sehr wohl weiß, die rebellische Geste aber inszeniert und mit einem extremen Voluntarismus, also es geht doch was, verbindet, nämlich gegen schwächere gesellschaftliche Gruppen von unten und außen. Im Wissen um die geringe Gefahr einer Sanktionierung. Die Haltung steht also in Opposition zu den Herrschenden, ist aber nur gefährlich für sie an der Stelle, wo sie eben die Herrschaft wird gar nicht in Frage gestellt, sondern ist gefährlich eigentlich nur gegen die unten und außen. Damit ermöglicht die radikale Rechte den Einzelnen einen nonkonformistischen Konformismus, in dem eine widerständige Haltung sich zwar gegen oben richtet, aber zugleich ruft sie ja genau diese Mächte an, für einen praktischen Widerstand zur Abwertung und Ausgrenzung der anderen. Dies kann als Selbststabilisierung restriktiver Handlungsfähigkeit unter verschärften Bedingungen der Unsicherheit erlebt werden. Der neue Autoritarismus kann als Bemühen gelesen werden, ein Bündnis von oben her mit Gruppen des Kleinbürgertums und der Arbeiterklasse herzustellen, ohne dass die bürgerliche Klasse überhaupt Zugeständnisse machen muss. Er funktioniert wie eine Art Kurzschluss zwischen den Kräften der Bourgeoisie und den Subalternen. Dabei kommt es nicht zu einer Ablehnung, sondern zu einer reaktionären Umarbeitung der Demokratie, was Orban illiberale Demokratie nennt. Eine plebiszitäre Strategie, die entlang rassistischer, nationalistischer, religiöser, sexistischer und naturausbeuterischer Linien spaltet und mobilisiert, den bizarren Alltagsverstand reproduziert und die Subjekte neurotisiert. Diese Art der Mobilisierung ist mit einer Art imaginierter Ermächtigung der Subalternen verbunden. Sie operiert angesichts der verbreiteten Ohnmachtserfahrung mit dem Versprechen einer Rückgewinnung der Kontrolle gegen und der Sicherheit vor der äußeren und der inneren Bedrohung. Und sind die verschiedenen Elemente im Alltagsverstand einmal auf diese Weise verbunden und verknüpft, ist es ungleich schwieriger, sie wieder zu lösen. Also das, was einst vorideologisch war, wird dann in ein politisches, ideologisches Projekt eingebunden. Ich kürze mal ab. Eine zentrale Rolle spielt bei all dem die Produktion und Bekämpfung des Anderen. Die immer schon enorme Heterogenität der Lohnarbeitenden kann zwar in solidarischer und horizontaler Vielfalt auch fruchtbar verbunden werden. Ist ja klar, das wollen wir alle. Die Heterogenität liefert aber auch die Grundlage für gezielte Spaltungsprozesse von herrschaftlicher Seite durch Fraktionierung und Einbindung von Teilen in hegemoniale politische Projekte. Breit im Alltagsverstand vorhandene Elemente, habe ich schon genannt, Chauvinismus, Rassismus, Sexismus, Klassismus, aber auch berufsständische Abgrenzungen, auch Konsum- und Lebensstile werden genutzt, um aus kleinen Unterschieden wirkliche Spaltungen zu produzieren. Ein verbreitetes Muster ist die drohende oder reale eigene Abwertung durch Abwertung anderer zu kompensieren. Denn das Gefühl der eigenen Würde und der gesellschaftlichen Stellung ist eben ein relationales, vergleicht sich mit der Position anderer Leute. Nicht, ob ich genug habe, sondern ob andere noch mehr haben oder es leichter haben. Weise ich anderen eine Stellung weiter unten in der Gesellschaft zu, bin ich selbst nicht unten. Eventuell sogar gehöre ich zur Mitte irgendwie. Mindestens Teil der Nation, in diesem Fall einer erfolgreichen Export- und Fußballnation. Wenn auch letzteres gerade ein bisschen angeknackst ist. Rassismus und Nationalismus waren im Alltagsbewusstsein stets vorhanden. Überhaupt nichts Neues. Aber sie blieben in einer untergeordneten Rolle. Sie kamen hier und da immer zum Ausbruch, aber nicht systematisch. Dass sie so an Bedeutung gewonnen haben, ist auch ein Symptom des Mangels an effektiven Klassenauseinandersetzungen. Im Moment der Verallgemeinerung einer Kultur der Unsicherheit und einer Krise des alten politischen Projekts verändert sich die Artikulation und die einzelnen ideologischen Elemente, also das, was vorher randständig oder weniger bedeutend war, kann nun eine andere Position in der ideologischen Struktur erhalten, gar zu einem Verdichtungspunkt eines neuen Projekts werden. Von herrschender Seite wurden immer schon Teile der Subalternen aus der Klasse herausgebrochen und ein neues politisches Projekt integriert. Und das, auf diese Art und Weise wird der Kampf sozusagen aufgespalten. Das ist auch kein Bewusstseinsphänomen, sondern mit der Realisierung realer Interessen verbunden. Also die Leute sind ja nicht doof, sondern es geht um reale Interessen. Im Fordismus der Nachkriegszeit resultierte dies angesichts der Kräfteverhältnisse in einer erstarkenden Arbeiterbewegung, in einem Klassenkompromiss mit breiter Basis, der auch ein Außen produzierte, patriarchal und paternalistisch geprägt war, aber eben breit. Im Neoliberalismus wurde die Basis der Klassenkompromisse immer schmaler, begrenzte sich mehr und mehr auf sogenannte Kernbelegschaften und aufsteigende Hightech-Spezialisten. Der Export- und Standortnationalismus erkauft mit Austerität und Lohnzurückhaltung, sichert aber immer noch für Teile der Klasse eine gewisse, wenn auch umkämpfte Teilhabe. Diese Art des Klassenkompromisses ist verbunden mit sehr hohen Kosten der Unterordnung, verschärfter Flexibilitäts- und Leistungsanforderungen und so weiter. Dieser Klassenkompromiss mit immer geringeren Zugeständnissen mobilisiert zugleich die ungeheuren Ängste, im universellen Kampf aller gegen alle nicht mithalten zu können. Evidenz erhält dies durch immer neue Erfahrungen, immer neue Belastungen, etwa steigende Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bei sinkenden Leistungen des Staates, durch die Wiedervereinigung, durch steigende Arbeitslosigkeit, durch Europa, dann durch die Ankunft hunderttausender Geflüchteter. Die Mittelklasse als Leistungsträger der arbeitenden Gesellschaft wird immer mehr belastet, auch wenn die wahre Belastung eigentlich durch die dramatische Umverteilung von unten nach oben entsteht, aber die ist weniger sichtbar und schwieriger zu artikulieren. Wenn man sich gegen die Mächtigen wenden wollte, müsste man sich ja auch gegen die wenden, die eben meinesgleichen, meiner Klassenfraktion, eben genau diesen Klassenkompromiss ermöglicht haben, wenn auch ich in einer untergeordneten Position dann stehe. Aber man müsste sich ja gegen genau die wenden und man müsste auch mit der Repression rechnen, im Alltag, im Betrieb oder auf der Straße, wie derzeit die Gelbwesten in Frankreich. Evidenz erhält dies auch durch die verstärkte Konkurrenz um gering qualifizierte Jobs, um Wohnungen, um Zugang zu Qualität und Zugang und Qualität öffentlicher Dienstleistungen, also Kitas und Schulen vor allem, um öffentliche Räume. Auch wenn die Ursache in der permanenten neoliberalen Restrukturierung liegt, so wird durch die Ankunft der Geflüchteten erwartet, dass noch weniger für mich übrig bleibt. All diese Anforderungen und Zumutungen sollen dann auch, und zwar in verschärfter Form, für die anderen gelten, bis hin zur Aberkennung individueller und sozialer Bürgerrechte. Umso stärker der Druck, desto heftiger die Aufkündigung der Solidarität gegenüber den Gruppen außerhalb des Klassenkompromisses, und zwar aus der Mitte heraus. Ein Teil der vom Ausschluss Bedrohten oder real Ausgeschlossenen will mit Vehemenz aber dazugehören, kämpft um die Anerkennung, übernimmt dafür die Abgrenzung und Abwertung gegenüber der eigenen Gruppe, um sich abzusetzen. Wenn es zutrifft, dass die rassistische Ideologie im Wesentlichen eine Ideologie der Zwischenklassen ist, nicht nur im Sinne der relativ ab- oder aufsteigenden Klassensegmente, sondern in Verbindung mit einer aktiven Negation der Klassensolidarität, wie es Etienne Balibar formuliert, Dann wird auch die radikale Rechte oder die AfD im Speziellen als übergreifendes Klassenbündnis verständlich. Von absteigenden Teilen der Lohnabhängigen, vom Abstieg bedrohter Teile des ins Kleinbürgertum gewechselten Facharbeiter, die ihr Eigenheim und ihr erreichtes Konsumniveau verteidigen, von aufsteigenden Leistungsindividualisten, durch Globalisierung unter Druck stehender mittelständischer Unternehmerfamilien, ja auch jener bürgerlichen Intellektuellen, die eine mangelnde Anerkennung und Marginalisierung ihrer Position erfahren haben, von den von Lucke's bis hin zu Gauland. Bei den absteigenden Klassenfraktionen kann sogar von einem Übergang von der Verunsicherung hin zur drohenden Deklassierung gesprochen werden. Die Mischung aus verschärften Anforderungen und Zumutungen, eigenen Abwertungserfahrungen, der Unsicherheit und Versuchen der Selbststabilisierung über imaginäre Gemeinschaften und rassistische und andere Formen der Abwertung ergeben eine radikal rechte Artikulation und verbinden zunächst unabhängige Phänomene eben in einer festen Struktur. Und in der Kategorie der Migration fällt das rassistische Stigma mit dem Klassenhass gegen weiter unten zusammen. Also die ständige Wechselwirkung und Verschränkung von Klassenrassismus oder Klassismus und ethnischen Rassismus gegen weiter unten und außen. Die Anrufung des Rassismus wirkt dabei sozusagen wie so ein Magnet auf Eisenspäne. Alles richtet sich dann sozusagen danach aus. Dieselbe Erfahrung gab es übrigens mit dem Antisemitismus bzw. der Judenfeindschaft in unterschiedlichen geschichtlichen Epochen. Auf diese Art wird eine radikal populistisch von rechts organisierte Volkskonstitution herrschaftlichen Typs möglich. Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung des Rassismus und Chauvinismus im Alltagsverstand verständlich als kohärent arbeiten und einbauen in neue ideologische Angebote aus der autoritären Mitte und von radikalen Rechts. Hier ergibt sich der aktiv produzierte Übergang von einem latenten und manifest zu einem manifesten Alltagsrassismus in ein politisches Projekt, welches eine offen rassistische Lebensweise legitimiert. Das ist mehr als Verführung durch rechte Rattenfänger, als vielmehr aktive Subjektivation, das Einschreiben der Einzelnen in ein rassistisch-nationalistisches Projekt, welches ihnen eine beschränkte, restriktive Handlungsfähigkeit und reaktionäre Selbstermächtigung ermöglicht. Es ist eben nicht die Delegation nur an den Führer, sondern sie fühlen sich selbst ermächtigt und werden auch entsprechend tätig. Man soll keine Vergleiche zum NS ziehen, aber nur in der Linie sozusagen der Frankfurter Schule, der Erich Fromm ja auch entstammt, wenn ihr an den Franz Neumann und den Behemoth denkt, sozusagen, da war das zwar die Führerfigur, aber die war gar nicht so wichtig für das narzisstische Regime, sondern alle beriefen sich auf diese Figur und fühlten sich ermächtigt und handelten völlig ohne Auftrag in diesem Sinne. Dies erklärt, weshalb der Rassismus oder neutraler die Frage der Migration derzeit eine solche Zentralität gewinnen konnte. Das Problem ist nur, dass die gesellschaftliche oder emanzipatorische Linke auf diesem Gelände keine Gewinne erzielen kann. Keine Menschen zurückgewinnen, da sie in dieser Frage keinen konkreten Nutzen für die Einzelnen hat. Also ist ein Terrainwechsel nötig. Wenn wir über die vielfältigen Dimensionen der verallgemeinerten Kultur der Unsicherheit nachdenken, der Verunsicherung in der Arbeit, der Familie, der Nachbarschaft und so weiter, so bietet genau diese Verunsicherung die Grundlage für subjektive Bewältigungsstrategien, die in Zeiten mangelnder solidarischer Praxen von rechts ein Angebot erhalten. Aber auf derselben Grundlage ließe sich natürlich auch von links und solidarisch anknüpfen. Da bei vielen eben kein geschlossenes Weltbild vorherrscht. Ich rede jetzt nicht über die, die dann wirklich parteiaktiv oder in unterschiedlichen rechten Bewegungen aktiv sind oder Asylbewerberheime anzünden, sondern die vielen, die sympathisieren oder wählen. Also, da gibt's kein geschlossenes Weltbild, sondern eben bizarres Alltagsbewusstsein, in dem ganz unterschiedliche Impulse nebeneinander stehen. Zwar ist es schwieriger, sie zurückzugewinnen, wenn sie sich mal für so ein Projekt entschieden haben, aber eben, es ist noch nicht geschlossen, weil viele wissen, dass auch die AfD oder der Front National ihre alltäglichen Probleme eben dieser genannten Verunsicherung nicht lösen wird. Sie verspüren ein Unbehagen mit den Rechten. Das heißt für uns, wie schließen wir dann an? Das ist seit einigen Jahren die Debatte bei uns, die sich auch in aufsuchender Arbeit, also dem Versuch über die Verbindung mit politisch Aktiven, etliche vier sehen mich an, die ohnehin in der einen oder anderen Weise engagiert sind, das ist zu wenig. Sondern man muss sozusagen darüber hin, über die üblichen Verdächtigen hinauskommen und damit eben aufsuchende Arbeit entwickeln. Das heißt konkret auch ganz einfache Dinge zu tun, die manchmal so schwer erscheinen. Etwa die Leute aufzusuchen, an den Türen zu klingeln. Insbesondere in benachteiligten Vierteln bundesweit. Die erste Reaktion war, ja, wir sind doch nicht die Zeugen Jehovas, ja, also sowas machen wir nicht. Ja, kann man sagen, nee, so machen wir es nicht, aber der Punkt ist, man muss auch eigene Hürden überschreiten sozusagen. Das ist ja erstmal eine Peinlichkeit. Wir trauen uns, wir sind das nicht gewohnt. Wir können das nicht. Das kann man aber lernen. Verbindungen zu knüpfen, das braucht natürlich einen langen Atem. Zuhören, diskutieren, zu lokalen Treffen einladen, die sich um lokale Alltagsprobleme drehen, etwa rund ums Thema Wohnen. Man muss wiederkommen, nochmal versuchen. Für beide Seiten eine sehr überraschende Erfahrung. Für die einen überhaupt mal gefragt zu werden. Die meisten sind nämlich recht auskunftsfreudig. Und überhaupt in einem persönlichen Gespräch mit Leuten, die sich für Politik interessieren, einzutreten. Und für die anderen auch eine Erfahrung, dass Leute einfach mit ihm sprechen wollen, aber vor allem eine Übung, wie man so die politischen Vorstellungen, die man so hat, in sehr einfache Sätze formulieren muss. Auch für mich als Direktor eines Forschungsinstituts war das auch eine ziemliche Übung sozusagen. Wie mache ich das eigentlich? Nicht so wie hier heute, viel zu viele Wörter, hat gar keinen Zweck, sondern vor allem zuhören erstmal und dann eingehen auf die Dinge, die die Leute sagen. Bei bundesweiten Haustürbefragungen sind unsere Leute, dabei haben wir mittlerweile etliche Tausende von Leuten, etwa 3000, ausgebildet, wie man das eigentlich macht, geschult, sind an die Türen gegangen und immer wieder auf vorurteilsbeladene Ressentiments, auf Rassismus und sprachliche Gewalt gestoßen. Und zwar auch bei Leuten, die links gegenüber irgendwie aufgeschlossen sind. Aber die wenigsten verfügten eben über ein geschlossenes Selbstbild, oder sind mit Argumenten völlig unerreichbar, anders als diese ganze Debatte um postfaktisches Denken so suggeriert. Nee, die sind schon, man kann mit den Leuten sprechen. Vielmehr bestand die Herausforderung darum, über kluge Nachfragen gemeinsame Interessen zur Sprache zu bringen und dabei weder die eigene Position zu schleifen, noch den Leuten ihre Erfahrungen abzusprechen. Auf die Frage beispielsweise, was sich ändern müsse, damit es besser wird, wurde etwa geantwortet, die Assis müssen weg. Oder ähnliches. Auf die Rückfrage, ob es dann besser war, ob es besser war, bevor die ganzen Geflüchteten gekommen sind, oder ob sie erwarten, dass wenn die mal weg sind, ob es dann besser wird, kam eigentlich immer die Antwort, nee, das weiß ich selber, dann ändert sich auch nichts, auch mit der AfD nicht. Und dann begannen sie über ihre wirklichen Probleme zu reden. Dass sie 3 Kinder habe, Hartz IV beziehe, es nicht reicht, entweder für die Miete oder das Essen oder ein Geburtstagsgeschenk für die Kinder, gar nicht dran zu denken. Und dann ist man in einem ganz anderen Gespräch. Also genau hinschauen und die Erreichbaren unter den Befragten ernst nehmen, Gemeinsamkeiten so weit auszuloten wie möglich, ohne sich zu verbiegen. Und Ansichten so hin zu hinterfragen, dass man das Gegenüber nicht verliert. Auch andere waren an den Türen. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die Befragten als größtes Problem des Landes ansehen, nämlich die Migration. Ist ja klar, das größte politische Problem. Und das, was im eigenen Alltag eigentlich die Hauptsorge ist, nämlich unsichere Arbeitsbedingungen, Wegfall von sozialer Infrastruktur und so weiter. So die Ergebnisse einer Studie von Johannes Hilje und anderen, die ebenfalls auf Basis von 500 Haustürgesprächen in Frankreich und Deutschland entstanden ist. Bemerkenswert erscheint, dass die Befragten in Deutschland zwar Migration als größtes Problem des Landes erklären, aber wenn sie selbst als Politiker Veränderungen durchsetzen könnten, wären die in erster Linie sozialpolitisch. Mindestrente, höherer Mindestlohn, bedingungsloses Grundeinkommen, Unterstützung Alleinerziehender. Das waren die genannten Punkte. Nichts mit Ausweisung von Geflüchteten oder sowas. Und weiter, wenn die Menschen politische Zusammenhänge mit ihren eigenen Worten schildern, spielen Islamisierung, Europaskepsis, pauschale Medienkritik oder die Betonung der nationalen Identität kaum eine Rolle. So heißt es in der Untersuchung und wir können das bestätigen. Vielmehr setze die Politik die falschen Prioritäten, sodass Anstrengungen und Investitionen vor Ort ausbleiben, um eben den Herausforderungen im Alltag wie dem steigenden ökonomischen Druck auf Geringverdiener oder Lücken in der Daseinsvorsorge zu begegnen. Viele Befragte würden zudem glauben, dass sozial- und geografische Gesellschaftsräume entstanden sind, aus denen sich die Politik zurückgezogen hat. Es herrscht ein Gefühl des Verlassenseins. Auch das können wir bestätigen, insbesondere in den ländlichen Gebieten, kann man nicht sagen, weil es gibt kaum ländliche Gebiete, aber so eben nicht die städtischen Zentren. Da ist das besonders stark verbreitet, aber auch in Teilen sozusagen der Städte, der marginalisierten Teile. Und da ist es ganz entscheidend oft ganz kleine Dinge. Auch das gibt es in Untersuchungen, beispielsweise des Berliner Instituts für Migrationsforschung. Wer ist zuerst da? Zum Beispiel in den Dörfern in Ostdeutschland. Als die Geflüchteten ankamen, sozusagen, war ganz entscheidend von wenigen Tagen, und in einer breiten Untersuchung wurde das bestätigt, gab es zuerst eine Willkommensinitiative oder gab es die eben nicht? Dann ist nach rechts gekippt. Aber wenn ein paar wenige Leute, und das macht ja Hoffnung, es müssen nicht immer Großorganisationen sein, eine Partei oder so, sondern wenige engagierte Leute, 5, 10, 12 Leute, sich zusammentun, eine Willkommensinitiative in einem kleinen Ort gründen, dann waren sie schneller, setzen den Diskurs, und natürlich gibt es immer noch ein paar organisierte Rechte oder so, aber das kann dazu führen, dass ganze Dörfer eben nicht nach rechts kippen. Entscheidende, wichtige Erkenntnis, finde ich, weil manchmal braucht es gar nicht so viel, aber eine gewisse Entschlossenheit und Schnelligkeit. Weder die AfD noch der Front National werden Lösungskompetenzen zugetraut. Das ist mehr, ja, wir haben sie gewählt, Protest, ne, die Notwehr, wie Rebon sagt. Das Wissen, dass die AfD nichts ändert, begegnet uns immer wieder. Es geht häufig eher um den Wunsch, eben überhaupt gehört zu werden, um einen anderen Modus Politik zu machen, mehr entlang der alltäglichen Sorgen und Nöte, der wirklichen Probleme der Leute. Wir interviewten einen Mann mittleren Alters, der einst die Linke wählte. Nach Jahren der Enttäuschung wählte er dann die AfD, weil es bringt einfach nichts, die Linke zu wählen, meinte er. Als wir sprachen, war er bereits skeptisch, ob sich mit der AfD was ändert. Wir luden ihn ein zu einem längeren Gespräch. Nach einer Weile meldeten wir uns wieder. Er kam zur lokalen Bürgerinitiative, ein von uns begleitetes Pilotprojekt zur Organisierung. Inzwischen wählt er wieder die Linke, aber was viel wichtiger ist, er versucht mit anderen zusammen, gemeinsam etwas für das Viertel und die Menschen dort zu tun. Und das ist kein Einzelfall. Das ist mühsam, weil es so One-to-One-Gespräche sind. Man muss sich mit jedem Einzelnen befassen. Und dafür braucht es viele natürlich. Aber so wählt man auch viele. Ausgehend von solchen Praxen, die an sozialen Problemen ansetzen, kann die Erfahrung von Solidarität, die Bedeutung vorhandener rassistischer oder sexistischer Versatzstücke im Bewusstsein wieder relativieren. Allerdings darf man natürlich nicht dabei stehen bleiben, so quasi eine stillschweigende Toleranz von solchen Ideologien. Vielmehr muss man dann auch in den späteren Schritt auch aktiv daran arbeiten, durch kontinuierliche Aufklärung und Schulung, vor allem aber durch die Schaffung von Erfahrungsräumen von Solidarität. Und zwar am besten in denen zum Beispiel hier langlebende, unabhängig von ihrem Migrationshintergrund, zusammenkommen mit Neuangekommenen, um eben die Bedingungen im Viertel oder bei der Arbeit zu verbessern. Und tatsächlich ist es so, weil viel Unmut entstand zum Beispiel in dem Stadtfall von dem Mann, von dem ich eben erzählte, weil da ein ganzer Häuserblock mit Geflüchteten reingesetzt wurde, der auch nie renoviert wurde, sondern es war sozusagen der heruntergekommenste und da hat man dann 300 Geflüchtete reingepackt. Ja, also dümmer kann man es eigentlich nicht machen. Und das ganze Viertel war über Jahre sozusagen im Osten sozusagen Hochhausbauten, die dann vernachlässigt wurden nach der Wende, ein bisschen runtergekommen, viel Hartz-IV-Niveau und ein Gefühl der, wir würden verlassen worden. Das Viertel kommt herunter, sozusagen, da sind Leute, die hohe Anerkennung für ihre Lebensläufer sozusagen eigentlich erwarten, weil sie viel geleistet haben und das ist einfach nicht mehr. Politik findet nicht mehr statt. Die Läden machen zu, die Politik wird immer weiter, also die Verwaltungsstellen von irgendwelchen Ämtern oder so rücken weiter weg. Und dann kommt es halt dazu, dass die Leute sagen, ja, vor allem mit den Geflüchteten sieht man doch, hier alles verkommt. Ne? Und in solchen Initiativen kommen sie dann zusammen, weil die Geflüchteten natürlich auch ein Interesse haben, dass dieses Viertel eben nicht verkommt, sondern die kommen ja meistens nicht aus den schlechtesten Verhältnissen, sondern sind meistens auch an Teile der bürgerlichen Klasse, die geflüchtet sind, insbesondere aus Syrien, die sehr viel Wissen mitbringen, also mit dem man auch sehr gut arbeiten kann. Und solche Begegnungen und Solidaritäten sind ganz entscheidend, und dann tun sich Dinge sozusagen selbst mit Leuten, die früher in der NPD waren, wo ganz erstaunlich ist, wo man ja gar nicht denkt, dass die noch sozusagen tatsächlich rauszulösen sind aus so einem Denken. Passiert aber. Das sind vielleicht Einzelfälle. Das würde ich jetzt nicht verallgemeinern mit NPD-Lern, aber auch interessant, dass das passiert. Von dort aus kann es dann weitergehen in konkrete Organisierung in benachteiligten Wohnvierteln, in sogenannten sozialen Brennpunkten, aber auch in Mieterinitiativen, Hartz-IV-Beratungen, in der systematischen Unterstützung von Arbeitskämpfen der Beschäftigten, bei Amazon oder an Krankenhäusern oder eben in Willkommensinitiativen. Also Aufbau solidarischer Strukturen im Alltag als Ort wechselseitiger Hilfe und politischer Organisierung. Nicht nur als Selbsthilfe und wechselseitiger Hilfe, sondern als Ort politischer Organisierung. In all den Bereichen tut sich ja auch schon viel. Und wie das geht, das kann gelernt werden. Erfordert systematische Trainings und die Überwindung von Berührungsängsten gegenüber den anderen. Das ist auch unser Einsatzpunkt zu sagen, nicht nur so ein Appell, kommt alle zusammen, macht was, sondern es bedarf systematischer Ausbildung. Und da investieren wir zum Beispiel sehr viel Personal und Geld mit ganz unterschiedlichen, also in der Partei auf der einen Seite, aber auch ganz vielen kleinsten und kleinen Mieterinitiativen, sagen die selber ja auch viel Wissen produzieren, sozusagen das aber weiter zu verbreiten, damit nicht jede Mieterinitiative beispielsweise ihr eigenes erarbeiten muss, sondern sich wechselseitig treffen kann, austauscht, es weiterentwickelt, weitergibt vor allem. So kommt es auch, dass aus den vielen, vielen kleinen Mieterinitiativen, beispielsweise Berlin, ist jetzt auch nicht verallgemeinerbar, aber doch wichtig jetzt gerade, eine ja doch sehr große Mieterbewegung mit großen Mietervereinen, aber eben auch diesen ganz kleinen Mieterinitiativen zusammengekommen sind, die sogar die Stadtpolitik beeinflussen. Ich meine, wir haben eine rot-rot-grüne Regierung, die sich auch beeinflussen lässt, aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir hatten schon mal eine in der Stadt, da sah das anders aus. Und tatsächlich in dem Bereich viel tut, bis hin zu, und das kommt aus den ganz kleinen Mieterinitiativen, jetzt der Initiative zur Enteignung der großen Immobilienfirmen. Also ein ziemlich beachtlicher Schritt, wo man nicht mal sagen kann, das ist noch klein-klein. Nein, nein, das ist dann schon eben beides verbunden. Die alltägliche Arbeit, wo dann ganz normale Leute aus der Gropiusstadt beispielsweise, das ist so ein Plattenbau aus Berlin-West, die erst ganz große Berührungsängste haben, nichts damit zu tun haben wollten, aber angesichts der Entwicklung im Viertel und der steigenden Mieten und Modernisierungen dort dann eben doch sich nach und nach bewegt haben, Demonstrationen entwickelt haben, die Stadt, also die Kommunalparlamente besetzt haben, die Bezirksparlament, also wo insbesondere ältere Leute, weil wir reden bei Bewegungen immer über junge Leute, nee, man darf das nicht unterschätzen, insbesondere ältere Leute dann bei diesen Besetzungen mitgemacht haben. Es war ganz wunderbar. Und das erinnerte mich an die spanischen großen Mobilisierungen, wo die Senioren sozusagen eine ganz wichtige Rolle spielten in der Weitergabe von Erfahrung und Wissen und auch letztlich, weil sie nicht so schnell weggeprügelt werden von der Polizei. Also riskiert es. Das ist aus unserer Sicht bisher der einzige Weg, verlorene Teile der popularen Klassen zurückzugewinnen. Es kommt ganz darauf an, wovon die jeweilige Alltagserfahrung geprägt ist. Von praktischer Solidarität in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz oder von Konkurrenz und Vereinzelung. Deshalb ist es auch alles andere als unmöglich, dass eine gelingende solidarische Praxis anziehender ist als ein rechtes Projekt, welches nur eine imaginierte Selbstermächtigung mit sich bringt. Allerdings darf man eben nicht unterschätzen, ich habe es vorhin gesagt, die imaginierten Gemeinschaften wie Nationen sind seit jeher enorm mobilisierende Anrufungen, während linke Organisierung viel Geduld und Mut erfordert, sich den wirklichen Mächten entgegenzustellen. Und zweitens, die Einordnung in ein rechtes Projekt verändert die Einzelnen natürlich. Bizarr zusammengesetzte ideologische Elemente werden eben kohärent gearbeitet, fest verknüpft. Sie wieder zu lösen ist ungleich schwieriger als Menschen mal für irgendwie emanzipative Positionen gewonnen zu haben. Wenn man sie mal verloren hat, ist es schwieriger. Aber ein hilfloser Antifaschismus, der sich nur zu sehr auf die AfD oder die radikale Rechte in anderen Ländern konzentriert und von einer Gegenmobilisierung zur nächsten hetzt, lässt sich defensiv das Terrain der Auseinandersetzung vorgeben. Also eine antifaschistische Praxis ist zwar unverzichtbar, also da, wo der Mob, wie man so sagt, finde ich kein schönes Wort, auftritt und sich organisiert, wie in Chemnitz, muss man dem natürlich entgegentreten, völlig richtig. Aber es braucht eine eigene Agenda konkreter Organisierung und Rückgewinnung gesellschaftlicher Initiative. Es geht um eine verallgemeinerte Handlungsfähigkeit auf dem Weg zu gemeinsamer und solidarischer Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen. Also tatsächlich eine Rückgewinnung von Kontrolle, das ist der Spruch von Corbyn, take back control, aber eben für die vielen und nicht für die wenigen. Mit dem Blick zum Europäischen Parlament wird es nun zu weiteren Verschiebungen kommen, die erstmal nicht so schön sind. Die Sozialdemokratie wird laut Umfragen wohl die Hälfte ihrer Sitze verlieren, während die radikale Rechte möglicherweise auf über 21% kommt, wenn man die polnische PiS und die ungarische Fidesz hinzuzählt. In Italien werden die beiden Parteien der radikal rechten Regierung, also die Fünf Sterne und vor allem die Lega, möglicherweise 70% der Stimmen bekommen. Die Verschiebungen im Parlament und ohnehin schon im Europäischen Rat, da ist es ja schon passiert, werden wohl direkte Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Europäischen Kommission sowie auf Neubesetzungen etwa des Europäischen Gerichtshofs, die anstehen, haben. Die politischen Verschiebungen in den Nationalstaaten kommen dann also voll auf der europäischen Ebene an. Einige haben es erwähnt, in Spanien wird heute gewählt. Wenn wir Pech haben, es geht um ganz kleine Prozentzahlen, haben wir dort die nächste radikal rechte Regierung, und zwar richtig radikal, neben Italien, Österreich, Ungarn und Polen. Kurzfristig ist also die autoritäre und radikale Rechte in Europa kaum zurückzudrängen. So viel Realismus muss sein. Aber ihr weiterer Aufstieg kann eingedämmt werden, wenn es gelingt, einen emanzipatorischen Pol ausstrahlungskräftig zu machen. Ein Pol gegen rechts und gegen einen regierenden Neoliberalismus. Ich sage das, weil oft wird dann zur Front aller demokratischen Parteien oder sowas Ähnliches aufgerufen. Das gerade bestätigt die Rechten in ihrer Wahrnehmung, dass sie die einzigen sind, die noch die Wahrheit sagen. Die sagen, was ist, und alle anderen sind sowieso Einheitssoße. Das wäre ein Fehler einer linken und emanzipatorischen Bewegung. Es gilt, einen eigenständigen, dezidiert dritten Pol aufzubauen. Als Folge der großen Krise ab 2009 gab es ja seit 2011 enorme Umwälzungen des politischen Feldes in Europa, überall. Zunächst verlief dieser Aufbruch auf Seiten der Linken sehr hoffnungsvoll. Es war ein linker Aufbruch ab 2011. Von neuen Streikbewegungen gegen die Krise und Austerität über die Besetzung der Plätze in zahlreichen Ländern bis hin zum Wahlsieg von Syriza. Doch jeder dieser Versuche stieß an die Grenzen einer stark institutionalisierten Macht, nicht zuletzt verdichtet in den sogenannten europäischen Institutionen, was vorher Troika genannt wurde. Erstaunlich ist weniger die Niederlage zahlreicher Protestbewegungen und neuer linker Parteien, die es ja auch gab, gegenüber dem Autoritarismus der Herrschenden, als vielmehr, dass an unterschiedlichen Stellen in Europa diese Dynamik neuer Mobilisierungen immer wieder aufbricht. Bis heute. Obwohl sie permanent sozusagen verlieren, niedergeschlagen werden, gibt es das immer wieder. Bei uns im Land gehen seit dem Herbst ziemlich regelmäßig Zehntausende bundesweit auf die Straße zu Mieten in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, in vielen Kommunen gegen rechts dezidiert, also mit dem Hashtag ausgehetzt oder die Demonstrationen in Chemnitz und in vielen Orten, gegen verschärfte Polizeigesetze, für Seebrücke, also für einen sicheren Zugang der Geflüchteten nach Europa, für Klimaschutz, wozu sicher der Jahrhundertsommer ebenso beigetragen hat wie der Kampf um den Hambacher Forst oder jetzt seit Wochen die Fridays for Future. Schon im Herbst hatten diese Bewegungen mit unteilbar einen sichtbaren Ausdruck und vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Ergebnisse in und nach Chemnitz haben deutlich gemacht, wie stark die Bedrohung einer demokratischen und solidarischen Lebensweise ist. Die Frage ist, ob es gelingt, über diese symbolische Sichtbarkeit hinaus zu organisieren, zu bündeln und eben auch jene Teile mitzunehmen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht selbst organisieren wollen, sondern vielmehr eine aktive Repräsentation suchen. Und das beschränkt sich keineswegs nur auf Deutschland. Also es geht nicht so sehr um einen Rechtsruck, der überall stattfindet, sondern um eine krasse Polarisierung der Gesellschaft. Die Rechten haben gar nicht mal so zugelegt. Beispielsweise in der Bundesrepublik haben die Rechten Einstellungen über Jahrzehnte, sind relativ konstant. Sie können sich nur viel offener äußern und sie sind politisch organisiert. Aber die andere Seite zieht eben nach. In Frankreich wird die autoritäre Regierung von Macron die Proteste der Gelbwesten einfach nicht los. Letztere wiederum haben sich von einer diffusen Bewegung gegen höhere Steuern auf Kraftstoffe zu einer gerichteten Kraft gegen autoritäre, neoliberale Regierungen und für eine Verbindung, und das finde ich interessant, von sozialen und ökologischen Fragen, von Demokratie und Vielheit entwickeln. Am Anfang hatten viele ja Angst, ob das irgendwie doch so eine rechte Bewegung ist und weil sie sich einfach nur gegen Benzinsteuern wehren und auch sehr seltsame Elemente, die eben dem Front National nahestehen, mitgelaufen sind. Das hat sich verändert. Das hat sich stark verändert. In Italien sind es vor allem Städte und Gemeinden, die Bevölkerung und die kommunalen Regierungen Hand in Hand, von Palermo bis Neapel, von Mailand bis Bologna, die der nationalen Regierung sowohl in Bezug auf den Umgang mit dem Flüchtlingsdrama im Mittelmeer als auch in der Sicherheitspolitik offen entgegentreten. Dieser Widerstand hat sich in einigen Fällen zu einem wirksamen und sehr, sehr zivilen Ungehorsam entwickelt, etwa indem einfach die Häfen, die von der Regierung geschlossen wurden, wieder zu öffnen. Obwohl sie es nicht dürfen. Massenproteste formieren sich und befördern die Bildung neuer politischer Strukturen. Wir werden sehen, wo es hinführt. Sicherlich nicht so schnell, dass schon die Europawahlen darüber entschieden werden, aber ein bisschen Hoffnung taucht auch in diesem Land auf. In Kroatien, Slowenien oder Serbien formieren sich unterschiedliche neue Bündnisse und Parteien gegen eine revanchistische Rechte und können bei Wahlen Erfolge erzielen. Dort geht es ganz stark auch um einen Geschichtsrevisionismus, der zu sagen, man muss schon sagen, nationalsozialistische Vergangenheit wieder versucht positiv zu affirmieren. In Portugal, kriegt ja kaum einer mit, führt eine erneuerte Sozialdemokratie zusammen mit den radikal linken Parteien erfolgreich eine Regierung gegen Austerität und steht demnächst vor ihrer Wiederwahl. In Großbritannien erlebte die Labour Party mit der überraschenden Wahl von Jeremy Corbyn eine turbulente Erneuerung, manche sprechen vom Bürgerkrieg in der Partei. Aber Labour ist nun eine Regierung im Wartestand. Ob das Land dann noch zur EU gehören wird oder nicht, das wagt wohl im Moment niemand vorherzusagen. Aber erstmal müssen sie ja zur Europawahl antreten, was eine lustige Verschiebung hat, weil die sozialdemokratische Fraktion zwar um die Hälfte halbiert wird, aber dann als größter Teil der sozialdemokratischen Fraktion auf einmal die Labour Party da wieder auftaucht. Eine seltsame Konstellation, die eigentlich der radikalen Linken viel näher steht als der Sozialdemokratie. Mal sehen, was man daraus macht. Und auch in den USA schickt sich nach Jahren immer neuer Aufbrüche eine starke, demokratisch und sozialistisch inspirierte Bewegung um Sanders und Ocasio-Cortez an, Trump bei den nächsten Wahlen zu schlagen. Und wie bei der letzten Wahl, wo Trump haarscharf gewonnen hat, in Umfragen bestätigt wurde und jetzt auch wieder zumindest, also Umfragen sind natürlich geduldig, aber sind die Chancen von Sanders sehr gut. In Spanien können wir viel von den Bewegungen nach dem 15. Mai, also den Platzbesetzungen, lernen, vor allem von der Plattform, das ist ein schwieriger Name, PA heißt sie auf Spanisch, derjenigen, die aus ihren Häusern vertrieben werden, ich kann es nicht mehr genau übersetzen, habe es vergessen. Jedenfalls, das war eine richtige Massenbewegung in den Vierteln geworden und dann die rebellischen Städte, also die Kommunen, fast alle Großstädte und viele kleinere Kommunen, die dann von, sagen wir mal, neuen Bewegungsplattformen zusammen mit Parteien die Bürgermeisterinnen stellen, am bekanntesten sicherlich Ada Colau in Barcelona. Nicht zuletzt in Berlin konnten wir viel von diesen beiden Erfahrungen übernehmen und jetzt auch praktizieren. Bei Wahlen zum Europäischen Parlament nun wird die Angst vor dem Erfolg der radikalen Rechten sowie dem Verlust von Freiheiten und Bürgerrechten, wie wir ihn ja in einigen Ländern, in Österreich, in Ungarn, in Polen, in Italien schon sehen, eine Gegenmobilisierung stärken. Die Polarisierung wird voraussichtlich die seit Jahren gesunkene Wahlbeteiligung, zuletzt nur 43%, wieder beflügeln. Natürlich mit ungewissen Ausgang. Die wachsende gesellschaftliche Stimmung gegen rechts und für die Verteidigung einer demokratischen Lebensweise ist aber auch eine Chance. Dabei sollten wir nicht nur auf Wahlergebnisse zielen, weil das ist dann oft erst sehr vermittelt dann die Folge. Ich bin im Vorfeld dieser Tagung angesprochen worden, auch auf ein anderes Bereich, der hier noch nicht genannt wurde. Und ich weiß, dass die Organisatoren sehr bemüht waren, Frauen als Referentinnen zu gewinnen. Aber gerade beim Thema, was tun gegen rechts, ist das ein enorm wichtiges. Nicht nur, weil der Antifeminismus in der Rechten eine so starke Rolle hat. Also wenn man gerade auf die Ebene geht, sozusagen, was treibt die Leute an, dann ist es in allererster Linie tatsächlich der Rassismus. Aber schon kurz danach kommt genau diese sexistische Komponente oder sozusagen die verletzte Männlichkeit oder teilweise auch Weiblichkeit. Weil das geht so tief, ja, dass die Leute es ganz schwer haben zu artikulieren, kommt in den Gesprächen meistens erst sehr viel später. Ja. Erst wird alles abgearbeitet, was in den Medien kommt, und sehr viel später kommen dann die Kränkungen auf dieser Ebene hervor. Also deswegen kann man nicht weglassen, ist enorm wichtig. Vor allem aber ist wichtig, die derzeit stärkste und sichtbarste Kraft gegen Autoritarismus und Austerität in Europa und auch global ist eine neu entstehende feministische Internationale. In ganz vielen Ländern, auch in den USA, in Lateinamerika, in Indien, hat sie ein hohes Potenzial für linke Organisierungen. So beteiligten sich etwa am Frauenstreik in Spanien 2018 mehr als 6 Millionen Frauen, und dieses Jahr auch gezielt gegen die radikale Rechte. Und auch in Polen ging zur Verteidigung von Frauenrechten wie auf das Recht auf Abtreibung in den vergangenen Jahren Hunderttausende auf die Straße. In Indien waren es vor kurzem 200 Millionen Frauen. Spektakuläre Zahlen, Superlative sozusagen, das löst noch nichts. Ich will nur sagen, die Ansatzpunkte sind vielfältig, sehr konkret, ob in der Mietenfrage, für Frauenrechte, für in der ökologischen Frage oder direkt gegen rechts. Sie verbinden, und das ist, glaube ich, das Hoffnungsvolle, Massenmobilisierung mit alltäglicher Organisierung vor Ort und dem Aufbau solidarischer und politischer Strukturen. Das muss sichtbar gemacht werden. Wir reden immer sehr viel über die Rechte, aber wenig über die linken und emanzipativen Potenziale. Wir brauchen mehr sowas wie Geschichte von unten, weil wir selbst sind es, die teilweise unsere eigene Stärke kleinreden. Man kann ja nichts machen. Der Fatalismus ist unglaublich verbreitet und ermüdet und lähmt. Und wir sehen nicht, was sich in der Gesellschaft alles tut. Auch bei den jungen Leuten. Ich höre immer wieder sozusagen, die junge Generation tut sich nichts. Das sagt jede neue Generation aufs Neue von der alten. Sozusagen. Also, und das ist nicht so. Die junge Generation findet immer neue Formen, andere Formen, sich zu organisieren. Und die Fridays for Future sind nur letzter Ausdruck, dass sie es tun. Und natürlich kann man sie kritisieren, wie sie es tun und ob sie das alles richtig erfasst haben. Aber mein Gott, die Leute sind 15, 16 Jahre alt. Ja? Ich finde es großartig. Und wir sollten es feiern, ehrlich gesagt, dass das überall, in allen Ländern, permanent immer wieder passiert. Und zwar trotz der Niederschläge, der Verluste, der Rückschläge, sozusagen, die gemacht werden. Das macht Hoffnung, dass in all den Jahrhunderten sozusagen der Aufbruch nicht unterbunden werden konnte. Und wir stehen vor einer Entscheidungssituation, damit bin ich beim Schluss, angesichts der Verdichtung von globaler Ungleichheit, ökologischer Krise, Migrationsbewegungen, globalem Autoritarismus und Faschisierung, ist der Mittelweg postideologischer Offenheit und linksliberaler Kritik nicht mehr gangbar. Kräfte, die sich für den Erhalt liberaler und bürgerlicher Freiheiten und minimaler Standards solidarischen Umgangs einsetzen wollen, müssen Partei ergreifen gegen Autoritarismus und Neoliberalismus. Das heißt auch für einen radikaleren Kurs, nicht nur gegen rechts, sondern auch gegen die neoliberalen Politiken, die uns dorthin geführt haben. Ich spreche jetzt niemanden direkt an, aber sozusagen das Offenhalten von allen Optionen in allen Richtungen, ob man vielleicht auch was mit der CSU macht oder eben mit den Linken und den Sozialdemokraten, das halte ich für eine ganz problematische Haltung. Und immer mehr spüren, dass jetzt der Moment der Entscheidung ist, in einer Phase, in der noch unterschiedliche Möglichkeiten offen sind, sich aber bereits zu schließen beginnen. Also, tut es. Vielen Dank.